Die islamische Lehre erschöpft sich nicht im reinen Glauben. Ein gottgefälliges Handeln gehört dazu. Der Glaube verwirklicht sich durch die Tat, und die Handlungen der Menschen haben die Funktion, den Glauben zu festigen und ihn in die Tat umzusetzen. Die Verbindung von Glauben und Handeln rührt von einer Überzeugung her, die auf den ersten Blick die islamische Lehre von der christlichen unterscheidet. Der Koran sieht die gesamte Schöpfung, ob materielle oder immaterielle, als gleichwertige Zeichen Gottes an. Es gibt keine Unterscheidung zwischen sakraler und profaner Welt. Der Koran sieht die Welt einheitlich, also als eine einzige von Gott abhängige Welt. Das bedeutet nicht, dass Sakrales profan und Profanes sakral wird. Es besagt vielmehr, dass die sogenannte profane Welt und die profane Lebensweise auf Gott hin geordnet wird. Das kann sich nur vollziehen, wenn die Handlungen und die damit verbundenen Anweisungen im Koran mit einem übergreifenden Wert verbunden werden, nämlich mit dem Wohl der Gemeinschaft als obersten Prinzip der gesellschaftlichen Normen. Laut Koran ist der Mensch von seiner geschaffenen Natur aus auf Gott ausgerichtet. Er ist nicht mit Sündhaftigkeit belastet. Adams Sünde ist bereits durch seine Reue vergeben. Dieses Modell gilt für alle. Der Erlösungsakt wird im Islam durch göttliche Barmherzigkeit ersetzt. Das hat eine gravierende Folge. Der Mensch allein trägt die Verantwortung für sich selbst. Es ist ganz eigenartig, wie der Koran den Menschen anspricht, ob es sich um Äußerungen über islamische Glaubensartikel, Gott, Prophetentum, Jenseits, Mensch und so weiter handelt, oder um Handlungen im Alltag. Ständig wird der Mensch in die Offenbarung einbezogen. Diese Anweisungen werden nicht als Dogmen vorgetragen. Der Koran fordert den Menschen ständig auf, mit nachzudenken und zu überlegen. Diese Verantwortung des Menschen hat gravierende Folgen. Die islamischen Gelehrten haben nach dem Tode des Propheten sich nicht nur auf die 300 bis 500 Koranverse beschränkt, welche die Anweisungen für den Alltag beinhalten, vielmehr haben sie daraus und aus zusätzlichen, vielen anderen allgemeinen Ansätzen im Koran die Basis für die Normierung des Lebens geschaffen. Dazu gehört auch die Übernahme anderer Werte, die nicht aus dem Koran stammen. Die islamische Pflichtenlehre, juristisch wie auch moralisch, hat eine Reihe solcher Werte aus anderen Kulturen übernommen und islamisiert. Dies lässt sich am Beispiel der Stellung der Frau demonstrieren. An keinem anderen Beispiel wie an diesem besteht eine Kluft zwischen den koranischen Anweisungen und der gesellschaftlichen Realität der Muslime. Zweifelsohne versucht der Koran das, was die koranische Schöpfungslehre bezüglich der Gleichwertigkeit von Mann und Frau lehrt, auch in die Gesellschaft umzusetzen. Es gab zwar vor der islamischen Zeit selbst auf der arabischen Halbinsel Frauen mit großem Ansehen, die von Männern respektiert wurden. Khadija, die erste Frau Muhammads, war eine von ihnen. Im Allgemeinen aber besaßen die Frauen als Frauen keine festgeregelten Rechte. Sie wurden je nach der Laune der patriarchalischen Verhältnisse geehrt, geliebt oder missbraucht und wie eine Sache behandelt. Der Koran versuchte, diese Verhältnisse zugunsten der Frau zu ändern. Vieles hat der Koran dabei erreicht. In der Praxis aber haben die vorislamischen, patriarchalischen Verhältnisse vieles ignoriert oder einen Weg gesucht, die koranischen Anleitungen eigennützig umzudeuten und für die Unterdrückung der Frau eine Legitimation zu finden. Dazu gehört zum Beispiel die Mehrehe. Ganz eindeutig schränkt der Koran die damals übliche uneingeschränkte Mehrehe auf 4 Frauen ein. Und auch dies lässt er nur als Schutz für Waisenkinder und deren Mütter unter strengsten Bedingungen zu, also als Lösung besonderer gesellschaftlicher Probleme. Dennoch haben Muslime in der Praxis die Mehrehe oft zum eigenen Nutzen missbraucht. Die heutige Frauenbewegung in der ganzen Welt und die Überzeugung von der Gleichheit der Frau und des Mannes hat ohne Bedenken viele islamische Rechtsgelehrte dazu bewogen, die Unterbindung der zügellosen Mehrehe und Scheidungen, die nur der Willkür des Mannes unterworfen waren, juristisch, also islamisch-juristisch, zu unterbinden. Das zeigt die Aufgeschlossenheit der islamischen Lehre für die Übernahme von allgemein respektierten Werten. Umso mehr gilt das für die Zurückgewinnung der im Koran verbrieften Rechte der Frauen, weil der Koran von Anfang an der Frau einige Rechte eingeräumt hatte, für die im Westen jahrhundertelang gekämpft wurde. Mit Erreichung des reifen Alters nämlich verfügt die Frau vollständig über ihren Besitz und ihr Eigentum, ohne dass die Erlaubnis ihres Mannes, ihres Vaters oder ihres Bruders zu berücksichtigen wäre. Sie ist ebenso in keiner Weise verpflichtet, für den Haushalt finanziell etwas beizutragen, auch wenn sie weit über den Stand des Mannes vermögend ist. Dagegen ist der Mann finanziell für seine Frau, seine Kinder und im Bedarfsfall für seine Eltern, seine Großeltern und weiblichen nahen Verwandten verantwortlich. Das bringt der Koranvers in Sure 4 zum Ausdruck, der die Männer mit voller Verantwortung gegenüber den Frauen belastet. Die Männer haben Vollmacht und Verantwortung gegenüber den Frauen. Das in derselben Sure erwähnte Schlagen der Frau hat von Anfang an den Muslimen Probleme bereitet, weil das mit der Liebe und dem Respekt, die der Koran sonst gegenüber den Frauen verlangt, nicht konform erschien. Das Schlagen demonstrierte dann Muhammads Vetter Ibn Abbas mit dem Schlag eines fingergroßen Holzstücks, das für das Zähneputzen verwendet wurde, auf den Handrücken. Das soll symbolisch die letzte Mahnung des Mannes sein, worauf eventuell die Trennung folgen würde. Gegen die Delikte und Versäumnisse, die der Mann seiner Frau gegenüber oder sonst begeht, kann die Frau juristisch vorgehen. Störend wirkt für eine westliche Frau auf den ersten Blick die Art und Weise der muslimischen Frauenbekleidung, vor allem die Kopfbedeckung. In der abendländischen Kultur assoziiert die Kopfbedeckung stets Unterdrückung und auch die Verbannung der Frau aus der Öffentlichkeit. Entsprechend sieht man in der islamischen Anweisung, die Haare zu bedecken, eine Unterdrückung der Frau und ihren Ausschluss aus der Gemeinschaft. Es ist nicht zu verleugnen, dass im islamischen Alltagsleben die Kleidung der Frau in dieser Richtung missbraucht wurde. Doch was sagt eigentlich der Koran dazu? Er empfiehlt den Frauen, und übrigens auch den Männern, sich in der Öffentlichkeit zurückhaltend zu verhalten. Die Frauen sollen dabei, Zitat, ihren Schal um den Kleiderausschnitt schlagen und ihren Schmuck nicht offen zeigen. Von einem Ausschluss aus der Gesellschaft oder einer Unterdrückung der Frauen ist keine Rede. Im Gegenteil, damit wird ihre Anwesenheit in der Öffentlichkeit als selbstverständlich vorausgesetzt. Allerdings, im Laufe der Geschichte wurden die muslimischen Frauen immer mehr aus der Öffentlichkeit verdrängt. Das hat seinen Ausgangspunkt in der Stadtkultur der Abbasiden im 9. Jahrhundert. In Bagdad, einem Schmelztiegel iranischer und byzantinischer Kultur, zogen sich die vornehmsten Frauen aus der Öffentlichkeit zurück und entwickelten eigene Lebensformen. In der arabisch-islamischen Gesellschaft geriet dieser freiwillige Rückzug dann zu einem Instrument der Ausgrenzung und Unterordnung, wie auch die durch den Koran garantierten Rechte der Frauen mehr und mehr abgebaut wurden. Die Flexibilität des islamischen Rechtes, wie sie für die Mehrehe gilt, kann ebenso auf harte Strafmaßnahmen wie Hände abhacken oder Peitschen und dergleichen angewandt werden. Die Reue des Täters setzt die harten Strafmaßnahmen außer Kraft. Vom Koran her besteht keine große Schwierigkeit, die heute allgemein anerkannten Menschenrechte mit dem Koran in Einklang zu bringen. Wir sehen, wie wiederholt betont, dass der Koran bei der Normierung des Lebens nicht dogmatisch vorgeht. Er versucht, die Einsicht der Angesprochenen einzubeziehen. Beim Verbot des Weins zum Beispiel, was allerdings in mehreren Etappen geschehen ist, begründet der Koran schließlich das Verbot damit, dass der Satan durch den Wein und das Glücksspiel nur Feindschaft und Hass zwischen den Menschen auslösen wolle. Hören wir nun den zweiten Teil der Lesung, der Koran ein fremdes Heiligtum entdecken. Heute Glaube und Alltag.